Heute lesen wir die ersten 6 Verse aus dem 11. Kapitel des Römerbriefes. Wir haben den Römerbrief im 10. Kapitel ja letzte Mal betrachtet und abgeschlossen. Und jetzt lesen wir die ersten 6 Verse des 9. Kapitels. Der Apostel Paulus, der nicht nur in die Gemeinde zu Rom, sondern überhaupt an die Gläubigen schrieb, denn wir lesen es ja heute auch, wollte deutlich machen, dass Gott seinen wunderbaren Plan hat mit dem einzelnen Menschen, mit seinem Volk, mit denen, die er berufen hat. Gott hat seinen eigenen Plan, ganz anders, als wir Menschen denken. Nebenbei gesagt, bevor ich das lese, er hat auch mit uns einen eigenen Plan. Also den Plan, den Gott mit mir hatte, den hatte ich nie. Das ist ein ganz anderer Plan, den er plötzlich mit dem einzelnen Menschen, den er berufen hat, ausführt. Er bestimmt nämlich, was der zu machen hat. Der Mensch darf da nicht mehr mitbestimmen. Und das ist Freude im Nachhinein. Am Anfang ist es schwierig, weil man sagt, das soll ich bejahen? Das geht doch gar nicht, schaffe ich nicht. Aber im Nachhinein sieht man, der Herr hat seinen Plan und führt ihn durch und er ist segensreich. So, jetzt lese ich diese Verse. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia? Wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aus Verdienst der Werke. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Der Apostel Paulus will also deutlich machen, dass Gottes Gaben und Berufungen, wie es dann später in Vers 29 steht, ihn nicht gereuen. Das ist so wunderbar. Uns gereut so vieles. Uns gereut vielleicht sogar, dass wir diesem und jenem Menschen mal ein Geschenk gemacht haben und später tritt er uns auf die Füße. Tut uns leid. Uns gereut vieles, aber Gott weiß, was er tut. Wir wissen es nicht, deswegen gereut uns so vieles. Deswegen müssen wir revidieren, aber wenn Gott etwas tut, dann hat es bleibenden Wert. Er muss sich nie revidieren, sondern er weiß, was bis ans Ende gut ist für diesen und jenen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Wenn auch Israel, und das müssen wir ganz deutlich sagen, als Volk oft im Wesen furchtbar abtrünnig von Gott wurde, war das aber nicht der grundsätzliche Punkt zur Verwerfung des erwählten Volkes. Es war nicht der Punkt, dass daraus entstünde, Gott sagt, ich will euch nicht. Das ist die Frage des Apostel Paulus. Denn wenn das so gewesen wäre, wäre auch Paulus, der ja gegen das Evangelium stritt, nicht zum Glauben gekommen. Trotz mancherlei Abtrünnigkeiten wurde das Volk in Substanz nicht verworfen. Wir lesen zum Beispiel, und das betrifft ja auch uns, das möchte ich mal so ganz persönlich dann anmerken, aber zunächst erstmal Jesaja 55, Vers 8, wir kennen diese Verse, wo es heißt, meine Gedanken, spricht der Herr, sind nicht eure Gedanken. Ihr denkt ganz anders als ich. Eure Wege sind nicht meine Wege. Das sind Geheimnisse, die wir nicht ergründen können. Die können wir nicht studieren. Gott sagt, eure Gedanken sind immer anders als meine. Meine Gedanken, die ich äußere, die haben Bestand. Auf die könnt ihr euch verlassen, auch wenn ihr sie nicht versteht. Eure Gedanken können meine Gedanken, spricht der Herr, nicht erreichen. In 1. Johannes 2 wird ja auch davon gesprochen, dass auch Christen abtrünnig sein können und sündigen. Wenn aber jemand sündigt, dann wird er verstoßen. Nein. Dann hat er einen Fürsprecher, an den er sich wenden kann, Jesus Christus, der gerecht ist, der die Versöhnung ist für unsere Sünden, nicht allein für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Oder denken wir an Offenbarung 3, Vers 15 und 19, wo wirklich Hopfen und Malz verloren schien bei dieser Gemeindeform Laodicea. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst. Punkt, aus, Ende. Verworfen. Nein, es steht weiter geschrieben in demselben Abschnitt, Vers 19. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Das wird zu denselben Leuten gesagt. Also nicht verworfen. Obwohl die völlig daneben waren. Und jetzt denken wir auch an Israel und Propheten Malachi. Gott sagt ihnen auch, du ehrst mich ja gar nicht. Und sagen sie ganz frech, ja, warum ehren wir dich nicht? Das ist ja, nach unserer Meinung machen wir das doch. Nein, ihr ehrt mich nicht. Ihr macht, was ihr wollt. Und wiederum sagt der Herr dann, ihr missachtet mich, ihr gebt mir auch nicht das richtige Opfer. Wieso? Wir geben doch genug Opfer. Wir bringen doch das richtige Opfer. Nein, nein, das bringt ihr nicht. Eure Gesinnung ist eine ganz andere. Ja, ihr bringt dann ein untüchtiges, was er sowieso nicht mehr braucht, das bringt er mir. Ihr gebt mir so ein bisschen Abfall von eurem Gut ab. Und das soll Liebe sein? Das soll Ehrung sein? So steht es in Malachi 2, 1, Vers 2 und 6 bis 7. Ein Sohn soll doch seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich denn nun Vater? Wo ist denn meine Ehre? Bin ich der Herr? Wo fürchtet man mich? Das könnten wir ja auch in der Christenheit oft sagen. Wo ist die Ehre Gottes? Sucht man noch die Ehre Gottes? Nein, oft nicht. Aber ist das deswegen der Christ verworfen? Er wird eingeladen zur Buße, selbst Laodicea, zur Umkehr. Ich will das nur etwas deutlich machen. Was Paulus hier sagt, hat Gott sein Volk verworfen? Nein, nein, das sei ferne. Natürlich ist eine Züchtigung geschehen und geschieht immer noch. Aber verworfen deswegen? Und im dritten Kapitel von Malachi, Vers 8 bis 12, da heißt es so, ist es denn recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Das sind ja scharfe Worte, die Gott hier zu seinem Volk sagt. Und ihr sagt, ja, womit betrügen wir dich denn? Ja, mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. So hart redet Gott mit seinem Volk. Aber dann sagt er plötzlich zu denselben, wo er gesagt hat, verflucht, ihr betrügt mich, bringt den Zehnten, also er lädt sie wieder ein, bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde. Jetzt mache ich das nicht. jetzt betrügt ihr mich. Aber ich lade euch ein, jetzt Umkehr zu halten und wieder anzufangen, mich zu ehren, zu fürchten. Dann werde ich euch die Fenster des Himmels auftun. Und ich will um euretwillen dann den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht mehr verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Also ein Zwiefaches. Einmal, ihr betrügt mich, verflucht seid ihr. Kommt, bringt doch den Zehnten, dann werdet ihr den Segen ererben. Das schwingt hier mit in dieser Frage, hat Gott sein Volk verstoßen? Was Gott berief, das lässt er nicht los. Immer wieder rief er aus dem abtrünnigen Volk ein Überrest heraus, die geistliche Führung wünschten und somit auch Verheißungsträger blieben. Verheißungsträger auf die Erlösung in Jesus Christus, dem Messias, hin. Ein kleiner Teil durfte geistlich geführt immer weitergehen, bis schlussendlich der große Teil Israels erneut zum Heil eingeladen und gezogen wurde. Der erste Punkt: Gott verstößt sein Volk nicht. Von Gottes Willen über Israel lesen wir Folgendes, ich schlage dazu mal Psalm 94 auf, Vers 12 bis 15. Wohl dem, den du, Herr, in Zucht nimmst und lehrst ihn durch dein Gesetz, ihm Ruhe zu schaffen vor bösen Tagen. Also Zucht muss sein. Bis dem Gottlosen die Grube gegraben ist. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen. Denn Recht muss doch Recht bleiben, und ihm werden alle frommen Herzen zufallen. Also Zucht ist nötig, aber der Herr wird sein Volk nicht verstoßen. Sein Erbe, es gehört ihm, wird er nicht verlassen. In Jeremia 31, Vers 31 und Vers 35 und weitere lesen wir Folgendes. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Siehe, es kommt die Zeit, die wird kommen. Wann? Wissen wir nicht genau. Sie stehen in der Warteschleife. Es kommt die Zeit, wo der neue Bund mit dem Hause Israel, mit dem Hause Juda geschlossen wird. Vers 35. So spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Herr Zebaoth ist sein Name. Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israel aufhören, ein Volk zu sein vor mir. So müsste auch das Geschlecht Israel aufhören, ein Volk zu sein vor mir. So spricht der Herr, wenn man den Himmel oben messen könne und den Grund der Erde unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen das ganze Geschlecht Israel für all das, was sie getan haben. Für all das, was sie getan haben. Dann würde ich das tun. In Jeremia 46 lesen wir noch dazu, Vers 27. Aber du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht. Und du, Israel, nicht die Heiden, verzage nicht. Denn siehe, Ich will dir helfen aus fernen Landen und deinen Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, dass Jakob zurückkommen soll und in Frieden sein und ohne Sorge, und niemand soll ihn erschrecken. Darum fürchte dich nicht, du, Jakob, mein Knecht, spricht der Herr, denn ich bin bei dir. Mit allen Völkern, unter die ich dich verstoßen habe, will ich ein Ende machen. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Züchtigen will ich dich mit Maßen. Ungestraft kann ich dich nicht lassen. Eine deutliche Sprache, die auch der Israelit Paulus verstand und im Herzen trug. Er trug sogar Leid. Viele tragen überhaupt kein Leid heute mehr. Sie sind so selbstsicher, so selbstherrlich in ihrem Glaubensleben. Sie tragen kein Leid um die Blindheit Israels in der Züchtigungsphase. Ach, lass die doch. Gott handelt nicht so. Und die von Herzen durch den Heiligen Geist, wie der Apostel Paulus bewegt werden, erkennen die Liebe Gottes zu seiner Berufung, zu seiner Erwählung, zu seinem Werk, was er nicht nur angefangen hat, so wie wir meistens Werke anfangen und dann hören wir auf, weil wir nicht weiterkommen, sondern was er auch beenden wird. Wenn auch für eine gewisse Zeit die Erkenntnis des Heils in Jesus Christus an dem größten Teil Israels vorbeigeht, ist die Hoffnung auf ihre Umkehr nicht aufgehoben. Diese Tatsache interessiert nur die gläubige Gemeinde und nicht die Welt. Weil nämlich, warum interessiert es die gläubige Gemeinde? Weil daran die Beständigkeit der göttlichen Verheißung zum ewigen Leben in seinem Reich geprüft werden kann und erkannt werden kann. Deswegen interessiert sich die gläubige Gemeinde dafür. Die Weltmenschen nicht, die haken das ab. Zweiter Punkt, Beweisführung anhand des eigenen Lebens des Apostels. Paulus verweist in diesem Zusammenhang ganz speziell und bewusst auf seine Errettung und den Glauben an Jesus Christus, sowie aller, die aus Israel schon gläubig geworden sind, die zur Gemeinde gehören. Wenn Israel, so will er sagen, als Volk verworfen worden wäre, würde ich auch nicht selig geworden wären. Paulus kam aus dem Stamme Benjamin. Er war keiner aus den Heiden. Er war einer aus einem Stamm Israel. Er kam aus diesem Königsstamm, aus dem der erste König, nämlich Saul, berufen wurde. 1. Samuel 9. Die Jünger Jesu, die irdischen Eltern Jesu, die ihm dienenden Frauen, die zu Pfingsten entstandene Gemeinde der Gläubigen, waren aus Israel. So zeigte Paulus auch durch die Rede Gottes zu Elia, dass immer ein Fortbestand Israels zur geistlichen Führung vorgesehen war. 7000 habe ich mir übrig gelassen. Elia, denkst du, ist vorbei mit dem Volk? 7000 aus Israel habe ich mir übrig gelassen. Es geht weiter. Es geht weiter. Auch wenn viele abtrünnig bleiben. Aber ist es nicht im Christentum auch so? Das Christentum geht weiter, trotz des Abfalls, trotz der Eigenmächtigkeiten der Gläubigen, dass sie nicht mehr nach dem Willen des Herrn fragen. Das Christentum geht weiter, bis zur Wiederkunft des Herrn. Baut der Herr weiter sein Reich, mit uns oder auch ohne uns. Er braucht uns nicht dazu. Er will uns ehren und einsetzen. Aber seine Arbeit kann nicht blockiert und aufgehoben werden. Er geht über alles hinweg und ruft die Seelen zu sich. Nach dem Gottesurteil auf dem Karmel, und das war ja das Problem des Elia, nach diesem Gottesurteil, wer ist nun wirklich Gott? Ist es Baal oder ist es nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Ja, baut mal einen Altar, sagte Elia zu den Baalpriestern, ruft euren Gott an und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der soll doch wirklich Gott sein. Und das Volk sagte, ja, das ist so. Und das Feuer kam nicht bei dem Altar der Baalpriester, es blieb alles still. Aber als Elia den Altar im Namen des Herrn aufbauen durfte und betete, da fiel Feuer vom Himmel und fraß das Opfer Steine, Holz und Wasser in der Grube auf. Da war das Gottesurteil, ich bin Gott. Und wir wissen, dann wurden die Baalspriester gemordet. Aber Elia hatte den Eindruck, dass das Volk dennoch nicht umkehrte. Denn wie konnte er sonst danach sagen, er sei alleine übrig geblieben? Und wenn Gott zu ihm sagt, Elia, du irrst, es sind 7000, hatte er davon gar nichts gewusst. Er hatte zwar von Obadja gehört, dass 100 von den Dienern Gottes bewahrt worden sind. Hier 50, da 50. Da hätte er sagen können, gut, Herr, 100, das nehme ich an. Der Herr sagt, du irrst. Du hast keine Ahnung, Elia. 7000. Ich behalte mir meinen Samen übrig, auch wenn du das nicht glaubst. Und dann kriegte er danach einen neuen Auftrag. Er hat geweint, hat geschluchzt, gestöhnt. Und der Herr hat gesagt, warum weinst du hier rum? Ja, nach meiner Erkenntnis ist ja alles vorbei. Oh, deine Erkenntnis, hätte der Herr sagen können. Meine Gedanken sind höher als deine. Deine Erkenntnis bringt nicht das hervor, was wirklich Wahrheit ist. Ich habe mir übrig lassen 7000. Ein Überrest, der von Gott ersehen war und bestimmt war, als Vorläufer zum Segen für das Volk sein zu dürfen. Der Herr wollte nie sein Volk vernichten, sondern züchtigen. Und das können wir auch wieder auf uns anwenden. Der Herr will dich und mich nicht vernichten, aber er hat viel Grund, dich und mich zu züchtigen. Viel Grund. Und er tut es auch. Und wir sind dankbar im Nachhinein, dass er es tut. Man muss manchmal gekniffen werden, damit man wieder in die Spur kommt. Er will dich und mich auch nicht vernichten. Grund genug hätte er, wenn er in dein und mein Leben reinschaut und würde jetzt mal alles aufblättern, was so unsäglich verkehrt ist. Dann würden wir selber über uns das Urteil sprechen, vernichten, aus, weg. Bei dem, wie ich aussehe vor Gott, ist Hopfen und Malz verloren. Natürlich, wir halten uns ja immer besser, als wir sind, weil wir uns nicht so erkennen, wie wir sind. Aber wenn Gott uns mal zeigen würde, wie wir sind, oh, dann wäre es schlecht bestellt. Und doch will er uns nicht vernichten, er will uns nur züchtigen und zurechtbringen. Und darum sagt Paulus, so geht es auch jetzt. So geht es auch jetzt wie damals. Auch zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft, und die Bibelleser kennen das, rief der Herr etliche aus dem Volk, die ein geistliches Vorbild sein sollten und auf dem Wege von Babel nach Jerusalem wieder zogen. Aber nicht das ganze Volk. Ein Teil. Wir lesen da ja, dass einige, die den Geist Gottes in Esra 1 zum Beispiel, Vers 2 und 4, die vom Geist Gottes bewegt waren, wurden zurückgeführt nach Jerusalem. Und später, unter Esra, im Kapitel 8, kam nochmal ein ganz großer Pulk. Wird extra aufgeführt. Aber ein Teil, ein Überrest erstmal wurde bewegt, um nach Jerusalem zu gehen. Und dann kamen die anderen auch nach Jerusalem, geführt nach einem neuen Aufruf. Und so sehen wir auch zum Beispiel, dass er gleich am Anfang der babylonischen Gefangenschaft Gott dafür sorgte, dass einige Vornehme aus Israel an die Spitze der Regierung kamen. So wie Daniel und seine Freunde. Das hat nicht der König Darius gemacht. Das hat nicht Nebukadnezar gemacht. Das hat Gott gemacht. Er hat die Leute dahingestellt. Er hat die Juden dahingestellt. Das sind meine Leute. Und die werde ich an die Spitze stellen, damit mein Volk in der Gefangenschaft bewahrt wird. Dass nicht die Heiden über sie so herfallen, dass ich keinen mehr nach Jerusalem führen kann. Und sie waren die Besten, lesen wir in Daniel. Die Besten. War keiner besser. Deswegen kam der Neid ja auch auf. Und ein dritter Punkt. Der zweite war, Paulus gibt sich selbst zu einem Zeugnis. Und der dritte, die Wahl des Überrestes. Ich lese da nochmal Vers 5 und 6. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist's aus Gnade, so ist's nicht aus Verdienst der Werke. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Das bedeutet ganz praktisch, dass ein gewisser Teil überhaupt nicht durchdringen konnte zu diesem Gnadenangebot. Und Paulus von sich selbst sah ganz erstaunlich. Warum bin ich eigentlich dabei? Warum bin ich eigentlich dabei? Warum bin ich jetzt schon dabei? Viele Eltern, auch in der Vergangenheit, beteten für ihre Kinder. Und die haben sich dann gefragt, warum bin ich dabei und meine Kinder noch nicht? Und dann kommt man mit der christlichen Kneifzange und kneift immer die Kinder, dass sie endlich gläubig werden. Aber die Eltern beten. Und dann kommt der Tag, dass sie plötzlich gläubig werden. Und das Peinliche ist dann oft, dass sie sogar manchmal schneller im Glauben vorangehen als die Eltern. Dann gucken die Eltern nur noch hinterher und sagen, oh, das hätte ich ja eigentlich auch machen müssen. Viele Kinder, und ich habe das in der Jugendarbeit erlebt, beschämen mit ihrem Glaubenstrieb nach vorne die eigenen Eltern und die Erwachsenen. Weil dann Erwachsene plötzlich sagen, ja, so müsste ich auch brennen für meinen Heiland. Aber ich tue es nicht. Also was macht man? Komm, lieber junger Mensch, nicht so eilig. Dann hält man ihn gerne auf, damit man sich selber rehabilitieren kann. Gott hat seine bestimmten Zeiten, auch mit den Menschen in dieser Welt. Wer sich heute noch nicht bekehrt, obwohl er eingeladen ist, der wird nicht abgeschrieben. Der bekehrt sich vielleicht in 5 Jahren. Gott hat seine Zeit nach der Wahl der Gnade, sagt Paulus. Paulus betont allerdings, dass die Wahl, wer zu dem gläubigen Überrest gehören darf, aus der Gnade des Berufers getroffen wird. Aus der Gnade des Berufers. Wir können Gott nicht manipulieren. Wir können ihn auch nicht gängeln. Wir können ihm auch nicht gute Vorschläge machen. Er hat seinen Plan zu seiner Zeit. Und wenn man in das eigene Leben hineinschaut, also wenn ich das bei mir tue, muss ich sagen, dass wenn Gott versucht hätte, mich Jahre früher in seine Nachfolge zu rufen, hätte ich Nein gesagt. Ich hatte ja so viel Negatives über Christen gedacht. Ich hätte Nein gesagt. Ich habe fromme Leute ja gesehen, die haben fromm geredet, aber sie haben nicht gelebt, fromm. Da habe ich gesagt, also dann hört mir auf damit. Ja? Aber es war der richtige Punkt, wo Gott mich gerufen hat, wo ich dann innerlich bereitet war, Ja zu sagen. Vorher war ich nicht bereit. Das wusste der Herr. Er sah das ganz genau. Und das können wir in den Biografien immer wieder lesen, bei Gottesmännern und so, wie sie gerufen worden sind, wann sie gerufen sind, wann sie bereit waren, wie verkorkst vorher ihr Leben war, ihre Gedanken waren. Und der Herr hat nichts gemacht. Er hat sie erst mal ins Messer laufen lassen. Und als sie dann in einer bestimmten Situation war, dann sagt er, jetzt komm. Und dann sind sie gekommen, weinend. So steht es ja auch vom Volk Israel, sie kommen weinend. Weinend, wenn die richtige Situation da ist. Also, wer schon vorangehen darf und wer dann danach kommt, ist aus der Gnade des Berufers bestimmt. Nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Niemand kann sich einen Vorrang selbst erarbeiten, weil er sich auf die Schulter klopft und sagt, schau mal, Herr, wie viel Gutes ich getan habe. Mir musst du doch den Vorrang geben. Aus dieser Wahl der Gnade war also auch Paulus schon dabei, obwohl er sich wunderte, dass er schon dabei war. Da waren die Jünger der ersten Gemeinde dabei und viele andere, bis das übrige nach Heil der Seele suchende Volk hinzukäme. Sich selbst bezeichnete ja Paulus als eine unzeitige Geburt, eine Frühgeburt, eine Geburt, die noch gar nicht dran gewesen wäre. Als jemand, der eigentlich hätte in der Warteschlange ganz hinten stehen müssen. So sind alle Jünger berufen worden. Nicht wegen ihrer Qualitäten, sondern aus Gnade des Berufers. Wenn wir das mal lesen, Matthäus 4, 18 und 21, da hat der Herr Petrus berufen und Andreas, Jakobus und Johannes. Ja, warum denn nicht die anderen? Gab es nicht noch mehr Fischer? Er hätte sie doch auch rufen können. Nein, die hat er noch nicht gerufen. Er hat sie bestimmt und gerufen. In Matthäus 9, Vers 9 hat er Matthäus berufen. Gab es nicht noch mehr Zöllner, die er hätte berufen können? Er hat Matthäus berufen. Und in Matthäus 10 lesen wir von den 12 Jüngern, die er berufen hat. Und vor dem Pfingsttag waren es 120, die dort in Jerusalem warteten. Warum nicht noch mehr? 120. Wahl der Gnade. Denn die Jünger, das lesen wir dann auch später von ihnen, oder wenn wir das dann ja nach der Berufung so einzeln mal nachfolgen, sie waren nicht nach den Werken qualitativ genug. Also wenn ich sie hätte aussuchen müssen, ich hätte den Petrus nicht genommen. Hätte ich nicht. Denn bei dem, was der alles angestellt hat, hätte ich den gar nicht gebrauchen können. Als Apostel sogar noch. Und andere, Jakobus, der wollte gleich Gericht über die Leute kommen lassen. Feuer vom Himmel fallen lassen. Hätte ich nicht genommen. Wahl der Gnade. Nicht aus Verdienst. Aus Verdienst wären sie alle durchgefallen. Das haben die Pharisäer nämlich dann auch gesagt. Was sind denn das für Leute? Ungelehrte Leute und studierte Leute. Die müssen durchfallen. Mit solchen kann man noch keinen Staat bauen. Und doch, Wahl der Gnade, verstehen wir das. An dieser Stelle werden auch die Worte Jesu verständlich, wenn er sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Viele haben sich ja aufgeregt, nicht? In Johannes 6, was redet er dort? Und da sagt der Herr Jesus, ich sage es so mal ein bisschen salopp, regt euch mal nicht auf. Das lohnt nicht. Es kann sowieso nur der kommen, jetzt schon, der berufen wird vom Vater. Die anderen können jetzt noch gar nicht kommen. Ihr braucht euch nicht aufregen. Ja? Oder Matthäus 11, Vers 27. Niemand kennt den Vater, außer der Sohn. Niemand kennt den Sohn, außer der Vater. Und nur der, dem es der Sohn offenbart. Wir stellen fest, auch in mancherlei Gesprächen, und es wäre töricht zu sagen, die Leute sind bockig, die Jesus nicht als Gott erkennen können. Also ich kenne einige, die sind wirklich nicht bockig. Sie denken ernstlich darüber nach, sind vielleicht auch gläubig, irgendwie gläubig an Gott, den Schöpfer, geben sich Mühe und kriegen es nicht auf die Reihe. Versuchen sogar darüber zu beten und kriegen es nicht auf die Reihe. Dass Jesus Gott ist, und wir merken das ja auch im kirchlichen Geschehen, dass viele heute sagen, ach, Jesus ist nicht Gott, ja, er ist Gottes Sohn. Er hat uns die Lehre gebracht, wie wir als Christen leben sollen. Er ist der Mittler, er führt uns durch die Lehre zu Gott, aber Gott selbst ist er nicht. Verstehen wir? Und da sagt der Jesus, ja, nur wem es der Sohn offenbart. Woher weiß ich denn das, dass Jesus Gott ist? Aus mir selbst? Nein. Nur durch die Offenbarung im Heiligen Geist. Das habe ich nicht wissen können. Und es ist aber in mir jetzt so verwurzelt, als ob ich es wüsste aus mir selbst. So stark, ja? Und so wird einst der Überrest Israels vor der großen Trübsal von Gott berufen und erwählt, um nach der Trübsal ein gesegneter Glaubenssame zu sein. Denn die 144.000, das sind keine Heiden, die da berufen werden. Das sind Vertreter aus den 12 Stämmen Israels, von denen dann geschrieben ist, dass sie dem Lamme folgen. Dass sie solche sind, die Jesus als ihren Heiland angenommen haben. Sie folgen ihm, wo er hingeht. Offenbarung 14, Vers 1 bis 5. Israel ist nicht verworfen, sondern dient durch Gottes Gnade, sehend oder verstockt, dem Heilsplan des lebendigen Gottes für alle Menschen. Sie dienen, bewusst oder unbewusst, dem Plan Gottes, wie sich einst zur Zeit der Gemeinde Gott einen Überrest aus Israel berief, wird er sich einen gesegneten Überrest aus den heute wieder zurückkehrenden Israel berufen, die dann nach Jerusalem kommen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Es sind nicht unsere Gedanken, sondern die seinigen. Bis soweit zu diesem Fragetext in Römer 11.